Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu Folge 126 unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück. So viele Folgen gibt es nämlich schon. Wer jetzt erst einsteigt, der hört erst diese und dann die anderen 125.
Viel Spaß!
Aber vielleicht gibt es ja auch welche unter euch, die alle schon gehört haben. Wir sind Hella und
Dörte. Hallo!
Und wir haben für euch heute eine brandneue Folge Seitenweise Glück. Und dieses Mal geht es nicht um zwei Bücher, die wir besprechen, sondern heute gibt es mal den Blick hinter die Kulissen. Und zwar geht es um das Thema
Bücher auf der Bühne, also um das Thema Theaterinszenierungen von Romanen. Das heißt, ihr hört eine Sonderfolge Seitenweise Glück und in dieser Sonderfolge blicken wir, wie Hella gerade schon gesagt hat, so ein bisschen hinter die Kulissen des Literaturbetriebs. Wir interviewen Autorinnen, Autoren, besprechen Trends, analysieren so bestimmte Bewegungen, die wir so sehen auf dem Literaturmarkt. Und dies ist eine Folge, in der wir uns mit einem von uns selbst erkannten Trend beschäftigen, nämlich Gegenwartsromane, die auf der Theaterbühne inszeniert werden.
Und ich finde, wir haben Belege dafür, dass es ein Trend sein könnte, denn es gibt einige aktuell, die man sich angucken kann. Wir haben mal ein paar rausgesucht. Ich hätte fast gesagt Vorhang auf, aber
schon.
Es ist ja so, also zum Beispiel gibt es am Münchner Volkstheater Lichtspiel, das ist eine Inszenierung nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann.
Von dem Bestseller Achtsam Morden habt ihr alle bestimmt schon gehört, der wurde auch erfolgreich für die Bühne adaptiert und der läuft zum Beispiel unter anderem am Altonaer Theater in Hamburg.
Dann in Berlin am Maxim Gorki Theater läuft unser Deutschlandmärchen von Dinscha Gücheter, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Sophie Passmanns Pick Me Girls wäre auch ein Beispiel. Das ist zwar keine Inszenierung in dem Sinne, dass es ein Theaterstück ist, aber es ist so eine Art inszenierte Lesung, in dem sie auf der Bühne des Berliner Ensembles auch in Berlin ja Pick Me Girls eben auf die Bühne gebracht hat. Großer Erfolg gewesen im letzten Jahr, läuft leider nicht mehr. Die anderen laufen alle noch.
Dann gibt's im Schauspielhaus Düsseldorf den Roman oder die Inszenierung nach dem Roman Das Leben fing im Sommer an. Der erste Roman, das Debüt von Ex-Fußballprofi Christoph Kramer, sehr erfolgreich gewesen.
Arno Frank hat den Roman So und jetzt kommst du geschrieben und der wird gerade als Theaterstück am Pfalztheater inszeniert.
Dann gibt es noch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Ein Sommer in Niendorf nach dem Roman von Heinz Strunk. Und jetzt kommen wir zum Inhalt dieser Folge.
Endlich! Die beiden Stücke, über die wir jetzt sprechen, und wir werden vor allen Dingen über eins sprechen, sind zu sehen am Thalia Theater in Hamburg. Zum einen ist das Die Wut, die bleibt, nach dem Roman von Mareike Fallwickel.
Und Marschlande, das ist der Roman von Jaka Kubsova, auch auf die Bühne gebracht im Thalia Theater. Alle Theaterstücke, die wir gerade erwähnt haben, findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr da denkt, da möchtet ihr euch auch mal Karten für besorgen.
Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, auch Hella und ich waren im Theater, sonst könnten wir jetzt nicht so beflissen hier über diese Folge sprechen. Eigentlich, Hella, wollten wir uns zusammen Marschlande angucken, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin dann krank geworden, Überraschung irgendwie.
Ja, es war Winter.
Es war Winter in Hamburg. Du warst dann ohne mich im Theater. Ich habe mir dann dafür danach Mareike Fallwickels Die Wut, die bleibt angeschaut. Aber wir waren natürlich besonders neugierig auf Marschlande, weil wir über diesen Roman hier in Seitenweise Glück gesprochen haben schon.
Das war in Folge 95, auch da nochmal der Link in den Shownotes. Und das ist ein Roman, der, wie der Titel schon sagt, vor den Toren Hamburg spielt, in den Marschlanden an der Elbe.
Und dann haben wir, als wir gesehen haben, dass das Stück am Thalia Theater gespielt wird, gedacht, Mensch, wie ist das wohl? Für eine Autorin, die dann diesen Roman, den sie geschrieben hat, so ein Stück weit ja auch zum Leben erweckt sieht oder mitbekommt, wie er zum Leben erweckt wird, dann eben für die Bühne und gespielt wird. Und weil wir Seitenweise Glück ein Bücherpodcast sind und immer so ein bisschen auch natürlich an die Perspektiven der Autorinnen und Autoren denken, haben wir Jaka Kubsova, die Autorin von Marschlande, einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hat, uns da ein, zwei Sachen zu erzählen, ein paar Fragen zu beantworten. Ja, wie das so ist für eine Autorin, wenn der eigene Roman für die Bühne inszeniert wird. Und schönerweise
hat sie uns geantwortet.
Ja.
Bevor wir da in das Gespräch einsteigen und Jaka Kubsova aus dem Theater-Nähkästchen plaudert, hier noch einmal die Zusammenfassung, worum es in Marschlande geht, die ihr auch in Folge 95 schon mal gehört habt. Es ist das Jahr 1570, als Abeke Bleken, eine Hufnerin mit eigenem Hof in den Marschlanden vor den Toren Hamburgs, die Flut an Allerheiligen vorhersagt. Während all ihre Nachbarn Hab und Gut und auch die Tiere wieder nach draußen lassen, weil das eigentliche Unwetter schon vorbei ist, spürt Abeke, der Spuk ist noch nicht vorbei, der nächste Sturm schon im Anmarsch. Sie versucht noch, ihre Nachbarn zu warnen, doch alle halten ihre Aussagen für unwahr, um dann später zu spotten, dass bei Abeke weniger Schaden angerichtet wurde als bei ihnen. Abeke muss sich, das lernen wir sehr schnell, nicht nur gegen Naturkatastrophen behaupten, sondern auch gegen patriarchale Strukturen. Als der Deich bei ihrem Hof dann bricht, muss sie ihn in Eigenleistung wieder aufbauen und wird völlig alleine gelassen, denn andere Höfe bekommen Unterstützung, sie wird völlig alleine gelassen. Der Deichbruch ist dann auch der Grund, warum ihr der Hof abgenommen wird, weil er eben nicht wieder fertig wird. Sie wird dann Tagelöhnerin bei einem Nachbarn, verarmt, hat nichts mehr und wird dann später als Hexe betitelt und angesehen. Mehrere Jahrhunderte später lebt dort in den Marschlanden Britta. Britta ist promovierte Geografin und mit ihrem Mann und den beiden Kindern aus der Stadt, aus Hamburg aufs Land nach Ochsenwerda gezogen. So richtig angekommen ist sie auf dem Land noch nicht, im Gegenteil zu ihrem Mann Philipp, denn der findet das neue Leben auf dem Land total toll und genießt es. Die beiden haben zwei Kinder, die strugglen auch ordentlich, fühlen sich dort auch noch nicht so richtig wohl und vermissen die Stadt. Britta beginnt dann, sich ihren neuen Wohnort zu erlaufen und auch die Natur dort wahrzunehmen. Immer begleitet von dem Blick ihrer neuen Nachbarn, wie das eben so ist auf dem Land. Die Erzählerin in dem Buch erzählt uns, dass es schon ausreichen würde, dort ohne offensichtlichen Grund herumzulaufen, um die Aufmerksamkeit der anderen zu erregen. Bei einem ihrer Rundgänge findet Britta die Straße Abeke-Blekenring und fängt an, sich für diese Frau zu interessieren. Sie geht auf Spurensuche, während ihre Ehe so langsam zerbricht.
Und genau diese Handlung von Marschlande, die hat nicht nur uns mitgerissen und neugierig gemacht und begeistert, sondern anscheinend auch Theaterschaffende. Und wir wollten als erstes von Jaka Kubsova wissen, wie fühlt sich das denn an, wenn der eigene Roman plötzlich auf der Theaterbühne zum Leben erwacht? Und das hier hat sie uns geantwortet.
Ich war tatsächlich sehr aufgeregt und sehr gespannt, wie wohl alles werden würde. Und dann gab es für mich noch ein ganz besonderes Erlebnis, denn ich durfte bei der Generalprobe dabei sein. Und ab dann war ich einfach erleichtert und glücklich, denn dann hatte ich gesehen, okay, das ist eine ganz fantastische Umsetzung. Am Folgeabend bei der wirklichen Premiere wurde es dann allerdings nochmals schöner, das Ganze gemeinsam mit dem Publikum erleben und teilen zu dürfen.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die Aufregung da groß war. Vor allen Dingen, wenn man das Produkt, die Inszenierung dann erst bei der Generalprobe sieht. Das hört sich jetzt allerdings so ein bisschen an, als hätte Jaka Kubsova wirklich losgelassen und er wäre gar nicht in die Inszenierung und den ganzen Prozess eingebunden. Das ist bestimmt auch immer mal unterschiedlich. Die einen sind von vornherein mit dabei. Es gibt bestimmt auch AutorInnen, die auch dann die Bühnenfassung schreiben. Da muss ja dann auch nochmal was umgeändert werden. Es muss vielleicht was weggelassen werden. Es muss irgendwie gekürzt werden, komprimiert werden. Und wir wollten dann natürlich nochmal wissen, ist das der richtige Eindruck? Und inwiefern war sie denn als Autorin involviert?
Ich war an der Umsetzung wenig involviert. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Zum einen hätte ich es zeitlich gar nicht geschafft, weil ich an meinem nächsten Roman gearbeitet hatte. Und ich habe es mir aber ehrlicherweise auch gar nicht zugetraut. Ich habe das lieber Profis überlassen. Und der Profi war in diesem Fall Hanna Zufall, die die Bühnenfassung geschrieben hat. Und das ist ihr auch ganz wunderbar gelungen. Und ich bin sehr froh darum.
Und apropos Bühnenfassung schreiben, ne? Da habe ich mir gedacht, gerade bei Marschlande war das bestimmt nicht einfach, weil wir haben es schon in der Zusammenfassung gehört von dir, liebe Hella, es sind zwei Zeitebenen, die auch parallel erzählt werden, aber auch so ganz kunstvoll miteinander verwoben werden. Also man merkt so auch, wie Abeke die Britta bis in die Gegenwart hinein beschäftigt, wie manchmal die Rollen dieser beiden Frauen auch so vergleichbar sind und so. Also da gibt es so sehr viel kunstvoll eingeflochtene Parallelen in dem Roman. Und ja, ich stelle mir das unheimlich tricky vor, das auf die Bühne zu bringen. Wie ist das denn gelungen? Also wie war dein Eindruck, als du das Theaterstück gesehen hast, Marschlande, Hella?
Also es war jetzt nicht so, dass man quasi immer verschiedene Szenen hatte. Einmal 15. Jahrhundert und dann die Jetztzeit und dann wechselte sich das so ab. Sondern es wurde folgendermaßen gelöst. Britta und ihre Familie ziehen ja neu in die Marschlande, in ein Haus. Es wird auch im Roman eher so wie so ein futuristisches Haus, so ein bisschen auch so ein Haus ohne Seele beschrieben. Und auf der Bühne war also ein großer Kubus aufgebaut, aber nur, also das müsst ihr euch so vorstellen, so Holz, ich vermute es war Holz, so Holzplanken als Kubus. Man konnte da so reingehen, es gab keine Fenster, es war nur das Gerüst dieses Kubus oder dieses Würfels. Und das war im Grunde das Haus von Britta und ihrer Familie. Und falls es jetzt kein Kubus war, sondern eher irgendwas 3D-Rechteckiges, dann möge man mir das verzeihen. Wir sind ja ein Bücherpodcast und nichts Mathematisches. Also es war auf jeden Fall ein Gerüst. Das sollte eben das Haus sein. Und dieses Gerüst blieb auch auf der Bühne. Also das war immer zu sehen. Und wenn dann zum Beispiel der Handlungsstrang mit Abelke und ihrer Freundin aus dem 15. Jahrhundert kam, dann waren die zum Beispiel davor. Also dann spielte sich das davor ab. Es gab auch sonst nicht noch mehr Kulissen. Manchmal blieben auch Britta und ihre Familie in dem Haus im Hintergrund. Man sah zum Beispiel, wie die sich was angeguckt haben oder wie die mal eine Kiste da reingebracht haben, während vorne Abelkes Handlung so vonstatten ging. Also das war so verwebt, aber irgendwie auch nicht verwebt. Aber es war immer klar, es gibt diese zwei Handlungsstränge und Zeitebenen.
Ja, total spannend. Und ich finde, das macht nochmal auch eben genau diese neuen Ebenen und Interpretationen auf, für die dann eben Theater und eine Bühnenfassung die Möglichkeit gibt. Weil ich habe gerade so spontan gedacht, zum einen, als du gesagt hast, so ein Kubus oder was auch immer für eine geometrische Form.
Ja, also ich habe gerade gedacht, das nur zur Erklärung.
Oder, ne? Doch ein Quader, lieber Hella. Nee,
weil Rechteck. Das war so ein bisschen erhöht dann. Also dass man quasi wie auf so einer Rampe war das. Und deswegen habe ich gerade gedacht, als ich sagte Kubus, vielleicht war es auch ein bisschen verzerrt.
Okay, aber ich habe gerade zum Beispiel gedacht, weil das ist ja auch ein Element des Romans, dass klar wird, dass Britta sich in diesem Haus eigentlich gar nicht so wohlfühlt und zu Hause fühlt. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass andere Bewohner des Dorfes, in das sie da halt eben zieht mit ihrer Familie, ihrem Mann aus Hamburg weg, sagen, ach, das Betonhaus oder sowas. Also, dass dieses Haus nicht so richtig eine Seele hat und dass das auch nie ein richtiges Zuhause oder eine Heimat wird für Britta. Das wird ja auch im Roman klar und interessant, dass das dann halt eben in so einer Form den Weg auf die Bühne findet. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch, was interessant ist, wenn man sagt, beide Ebenen existieren gleichzeitig, wie die Vergangenheit eben in die Gegenwart wirkt, wie sich das alles gegenseitig beeinflusst. Wie dann doch einige Dinge vielleicht auch manchmal einfach immer noch parallel existieren, obwohl Jahrhunderte dazwischen liegen, ist ja auch ein ganz wichtiges Motiv in diesem Roman. Und das zeigt ja dann so eine parallele Anordnung eigentlich auch nochmal unterstreicht ist, ne? Also ganz interessant.
Ja, ja. Mir hat einfach gut gefallen, wie das umgesetzt wurde, dass beide Zeitebenen immer irgendwie eine Rolle gespielt haben. Es war am Ende, das muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Darf ich spoilern eigentlich? Ja.
Ich gleich denke
also,
schon.
Ich muss jetzt auch. Es ist ja so, dass Abelke eben vorgeworfen wird, eine Hexe zu sein. Und am Ende wird sie ja auch gefoltert. Und das wurde natürlich in der Form nicht dargestellt. Was ich sehr, sehr deutlich in Erinnerung habe, und das hat mir nicht so gut gefallen, ist, dass dieses Beginn von Abelkes Gefangennahme und Folterung, dass das, da gab es halt viel Musik und es gab Licht und so. Und das war mir zu doll, weil das ja was ganz, ganz, ganz Schlimmes war, was da angedeutet wurde. Aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt.
Ja, das ist natürlich aber auch einfach zeigt, dass dann in so einer Bühnenfassung auch wieder ganz, ganz viel nochmal Interpretation steckt. Ne? Dass wenn so eine Bühnenfassung entsteht, hast du ja vorhin schon gesagt, manchmal ist der Autor, die Autorin daran beteiligt, die zu schreiben, manchmal eben auch gar nicht. Manchmal möchte Autor, Autorin gar nicht beteiligt sein, sondern sagt, ich bin total gespannt, was ihr draus macht. Hier ist mein Werk, mein Text und setzt es um. Dass da ganz viel Gedanken und Interpretation reinfließt von dann zum Beispiel der Dramaturgin, dem Dramaturg, der dann da die Bühnenfassung schreibt. Ich glaube, es gibt auch noch viele andere Sachen, die irgendwie beachtet werden müssen. Zum Beispiel sowas wie werden Zeitebenen dargestellt, aber auch, was macht man mit einer bestimmten Erzählstimme? Findet die als Figur auf der Bühne statt? Kommt die aus dem Off zum Beispiel, wenn das ein sehr auktorialer Erzähler ist, eine auktoriale Erzählerin oder ähnliches? Und ich glaube auch, dass die Figuren nochmal bestimmt oft so ein bisschen eingedampft werden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil man natürlich dann auch immer gucken muss, wie viel Schauspielerinnen werden dafür gebraucht, wie viel können gleichzeitig auf der Bühne sein, wie gut kann man folgen in so anderthalb Stunden Theaterstück, weil in mehrere hundert Seiten Buch finden dann halt in, wie lange ist ein durchschnittliches Theaterstück?
2 Stunden.
2 Stunden auf der Bühne statt. Ja. Also das ist auch eine Form des Komprimierens, würde ich sagen. Aber eben ein unglaublich spannender Prozess.
Wie hat denn Jakob, so war das Ergebnis eigentlich am Ende gefallen? Das wollten wir von ihr wissen.
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch, heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Mir hat wahnsinnig gut gefallen, dass das Land eine eigene Rolle bekommen hat und spricht. Und das ist auch eine Idee von Hanna Zufall gewesen, über die hatten wir schon früh auch gesprochen und ich liebe diese Idee und sie passt so gut zu meinem Stoff, denn auch da ist das Land ja schon auch eine Art Protagonist und nun ist es auf der Bühne sogar wirklich einer oder eine, es ist ja eine Protagonistin und das hat mich ganz besonders fasziniert.
Und das, liebe Hella, finde ich total spannend, weil ich erinnere mich daran, das war so eine Zeit, in der haben wir unglaublich viele Bücher gelesen, die so in den Elbvororten spielen, in den Marschlanden vor Hamburg, haben uns auch darüber unterhalten, was das gerade so für ein literarischer Trend vielleicht ist, dieser Handlungsort. Und wir haben auch darüber gesprochen, was dann so eine Landschaft mit den Menschen macht. Die ist sehr rau, wenn man da lebt, ist man dominiert von den Gezeiten, ist man auch so ein bisschen Naturgewalten ausgesetzt. Und das wird sehr, sehr klar in Marschlande, finde ich. Und es wird auch sehr klar, was das dann entsprechend mit den Menschen macht und wie diese Menschen da zusammenleben, wie sie das zusammenschweißt oder vielleicht auseinanderbringt. Wie war das denn konkret umgesetzt dann im Theater mit der Figur Marschlande?
Genau, das Land, was eine eigene Rolle bekommen hat. Und zwar habe ich das empfunden, also es gab eben eine Schauspielerin, die immer mal auftauchte, die lief über die Bühne, die sagte mal was, die machte aber auch viele so Geräusche, die irgendwie passen konnten. Und es war, ja, manchmal habe ich das wahrgenommen als eine Art von Erzählerin, manchmal habe ich das wahrgenommen als eine mahnende Figur. Also es war eine Schauspielerin, die immer irgendwie da war. Und manchmal hat sie was gemacht, manchmal lief sie nur, manchmal beobachtete sie nur. Also es war eine Präsenz, würde ich das nennen.
Und hast du das direkt auch erkannt und hast gedacht, ah, diese Person ist jetzt also das Land, ach, diese Person ist dann die Umgebung, die in dem Buch ja auch ganz atmosphärisch beschrieben wird in dem Roman?
Nein. ich brauchte ein paar Momente, um zu verstehen, was ist jetzt die Rolle dieser Schauspielerin.
Aber du hast es verstanden.
Ja, ich würde jetzt, also ich dachte damals, ich glaube, ich habe das verstanden und jetzt hat sie mir das ja, Karl Kubsova ja noch mal bestätigt.
Cool. Ja. Ja, nee, aber genau so ist es, ne? Also dieses ja. Gerade bei Theater, finde ich, kann man sich danach ja wirklich lange unterhalten, wie man was verstanden hat und interpretiert hat.
Ja.
Und so weiter, ja.
Deswegen war es ja so schade, dass du nicht dabei warst.
Ja. Das hätten
aber
wir echt.
Nächstes Mal.
Oder
im Sommer dann vielleicht.
Ja, nehmen wir uns echt nochmal vor. Ja. Ich hätte das gerne mit dir genossen, das Theatererlebnis. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen gedacht, das muss sich ja auch so ähnlich anfühlen, wenn ein Roman auf die Bühne kommt, wie wenn ein Roman verfilmt wird. Und das haben wir jetzt ja auch schon öfter erlebt und auch begleitet. Und wir haben Romane gelesen und waren danach im Kino und haben uns die angeschaut, nachdem wir sie in der Folge besprochen haben, etc. Und haben aber auch die Autorinnen und Autoren, die bei uns im Studio zu Gast immer mal sind und auch waren, danach gefragt. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mit der Schriftstellerin Dora Held über die Verfilmung ihrer Werke gesprochen haben und auch so ein bisschen gefragt haben, wie ist das dann, das Loslassen und dieses Werk in andere Hände geben. Und die war da aber ganz easy peasy, meine ich.
Ja, ne? Die gibt es ab und schweigt.
Ja,
und lässt locker quasi, lässt los, macht sich locker und lässt los.
Ja, wir haben noch über Verfilmung gesprochen.
Caroline Wahl?
Ja, stimmt.
Weil zu dem Zeitpunkt, als sie bei uns im Studio war, kam ein paar Tage später die Kinoadaption ihres ersten Romans 22 Bahnen ins Kino. Und die hat gesagt, sie hält es da, wie Dora Held.
Das war interessant, ne?
Ja.
Das war wirklich witzig, weil wir da auch sagen konnten, ah ja, klar, stimmt, das hat Dora Held ja hier so ähnlich bei uns im Podcast auch schon gesagt. Und jetzt hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, Jaka Kubsova das nochmal zu fragen. Also sie hat ja schon in ihrer ersten Antwort ja ziemlich klar gemacht, dass sie ganz bewusst losgelassen hat und das in ihren Roman in die Hände der Theaterprofis gegeben hat. Aber wir wollten noch mal gerne wissen, liebe Jaka Kubsova, ist das denn schwer oder leicht gefallen?
Es fiel mir nicht schwer, den Stoff loszulassen. Das lag aber auch daran, dass ich die Menschen kennengelernt hatte, die Inszenierung verantworten würden. Und ich hatte von Anfang an vollstes Vertrauen in ihre Arbeit und in den gesamten Prozess. Ich wusste einfach, wenn ich sie machen lasse, dann wird das gut werden. Und diese Haltung wurde dann auch belohnt.
Und wir wurden dann auch ein Stück belohnt mit Lese- und Theatervergnügen und dann auch noch den ganzen Antworten von Jaka Kubsova. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, liebe Jaka Kubsova, für die Einblicke. Jetzt würde mich natürlich an dieser Stelle, weil wir so viel über Marschlande gesprochen haben, nochmal interessieren, wie war denn die Inszenierung von Die Wut, die bleibt, auch wenn du den Roman nicht gelesen hast, sondern in Anführungsstrichen nur die Theatervorstellung genießen konntest. Hattest du jetzt das Gefühl, du verstehst das alles? Hast du das Gefühl, oder hast du vielleicht sogar schon zwischendurch, bei wann, Fragezeichen, den Roman gelesen? Hast du jetzt den Eindruck, man muss vielleicht den Roman lesen, um das Theaterstück voll zu verstehen?
Die Wut, die bleibt, muss ich jetzt sagen, das ist natürlich ein Roman, über den wir schon wahnsinnig viel gehört haben in den letzten 2-3 Jahren. Und wir haben uns mit Mareike Fallwickel ja schon auch beschäftigt, weil wir in einer Folge ihren Roman, der nach Die Wut, die bleibt, kam, besprochen haben. Und Alle so still hieß der. Können wir euch auch gerne nochmal verlinken, wenn ihr euch dafür interessiert. Und worum es jetzt in Die Wut, die bleibt geht, da ist man fast ja gar nicht drum herum gekommen in den letzten 2-3 Jahren, weil der wirklich viel, viel besprochen und empfohlen wurde, dieser Roman. Und es geht um sehr feministische Themen, wie ich finde auch bei Marschlande, um eine Frau, die sich auf sehr brutale Weise dem Stress als Mutter in ihrem Familienalltag entzieht und sich danach sozusagen entblättert, was das mit den Menschen in ihrem Leben macht und wie es da so weitergeht. Und ich fand das auch hier wieder wahnsinnig faszinierend, wie so ein Roman einfach auf eine sehr kompakte Art und Weise auf die Theaterbühne gebracht wurde, mit all den Botschaften, die auch in dem Roman drin stecken. Und auch da war es so, wir hatten einen Kubus. Also bespielt wurde quasi ein Haus. Das war abwechselnd das Haus der Familie, in dem das Spiel, das war abwechselnd das Haus zum Beispiel der guten Freundin von der Protagonistin etc. Es war zweistöckig. Und das ist quasi mal im Hintergrund gewesen und vorne waren andere Szenen etc. Aber das war auch eine sehr tiefe Bühne, aber jetzt kein Wechsel von Bühnenbildern oder sowas, wie man vielleicht manchmal klassisch kennt. Vorhang zu, andere Szene, Vorhang auf, sondern es war ein Bühnenbild, das dann für verschiedene Schauplätze auch genutzt wurde. Ich fand es sehr eindrücklich und ganz toll. Und was mir noch aufgefallen ist, liebe Hella, das Theater war voll. Es war, glaube ich, ein Mittwochabend, an dem ich da war. Und es waren vor allen Dingen viele Frauen da. Frauen jeden Alters. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt eben auch nochmal gerade so diese Inszenierung von doch auch feministischen Gegenwartsromanen wie Marschlande und Die Wut, die bleibt, dass das ein Publikum hat und dass das auch nochmal eine andere Zielgruppe vielleicht anspricht als die, die ein Theaterabo haben.
Aber es waren auch Männer da.
Ja, aber wenige. Schade. War das bei Marschlande?
Es war auch voll. Es war auch voll. Und das war, glaube ich, ausgewogen, hatte ich den Eindruck. Und von der Altersgruppe her würde ich sagen, so die meisten tatsächlich so, ich würde schätzen, 50, 60 aufwärts.
Und du hast jetzt, haben wir gerade schon gesagt, Buch gelesen und dann Theaterstück gesehen. War das, würdest du sagen, das war nötig oder wie hättest du dich gefühlt, wenn du jetzt drin gesessen hättest, ohne das Wissen aus dem Roman? Hättest du das genauso begriffen und genauso verstanden, das Theaterstück?
Also ich fand es wahnsinnig hilfreich, dass ich den Roman kannte. Und es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich kenne die Geschichte, jetzt ist das Theaterstück langweilig, weil ich ja schon weiß, was passiert. Im Gegenteil, ich fand es deshalb hilfreich, weil gerade die Geschichte um Albelke, die lange, lange zurückliegt mit der Hexenverfolgung, der Anklage, aber auch was in den Marschlanden so los war, wie die ihre Felder bestellt haben, wie die ihr Leben bestritten haben, das ist ja wirklich sehr, sehr komplex gewesen in dem Roman. Und deshalb fand ich es total hilfreich zu wissen, was passiert.
Ja, und es hebt eben das Theatererlebnis nochmal auf eine andere Ebene, weil man sehr deutlich sieht, was wurde unterstrichen, was wurde weggelassen und ähnliches. Und dann das Gespräch nachher einfach nochmal ein anderes ist, glaube ich, als über das Theaterstück, das man dann so einzeln und solo quasi sieht. Aber auch das kann ein tolles Erlebnis sein und das schafft man ja eigentlich kaum, dass man irgendwie sagt, okay, ich gehe dann ins Theater, das lese ich vorher noch das Buch. Ich glaube, es ist dann wahrscheinlich eher so, dass man das Buch gelesen hat und neugierig drauf ist, wie das wohl inszeniert wird zum Beispiel. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen und zu sehen, es funktioniert beides als Erlebnis halt eben anders.
Wir haben doch schon öfter über Verfilmungen gesprochen und da ist es ja bei mir so, dass ich eigentlich nicht so ein großer Fan davon bin, etwas zu sehen, was ich gelesen habe, weil ich mir meine eigenen Bilder mache beim Lesen. Figuren entstehen in meinem Kopf nach der Beschreibung im Buch und dann bin ich meistens enttäuscht, wenn ich den Film gucke. Hier war das ein anderes Gefühl tatsächlich. Ja. Also hier, ich hatte natürlich mir ein Bild geschaffen von Britta, von Abelke, von den anderen Protagonistinnen, Figuren und so weiter. Und hier war mir das gleich. Also ob jetzt Abelke auf der Bühne dieses Bild bestätigt oder nicht, das war mir gar nicht wichtig. Anders in der Verfilmung tatsächlich.
Das ist ganz interessant. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Theater eine andere Kunstform ist. Mhm. Und dass das einfach eben nochmal davon abweicht, im Zweifelsfall der Versuch, das so abzubilden, wie man sich das vorstellen könnte. Weißt du, irgendwie ein Film versucht dann ja vielleicht, ein Buch so zu zeigen, wie man es sich vorstellt, wenn man es liest. Erwartet man das von einem Film ein bisschen, ne?
Ja.
Dass ein Film so vielleicht Figuren noch mal mehr zum Leben erweckt oder ähnliches. Noch mal mehr, als das die reine Vorstellungskraft kann. Und so einen Anspruch hat Theater nicht. Theater, finde ich, macht noch mal eine Metaebene auf, weil einfach ja auch nicht so viele Möglichkeiten da sind wie im Film, sondern das muss halt auf eine Bühne passen, all das, was da passiert. Und ich glaube, deswegen gesteht man vielleicht als Rezipient, als Rezipientin dem Theater nochmal eine größere künstlerische Freiheit im Sinne von, welche Bögen zieht man da, während man das Buch auf die Bühne bringt, zu. Oder kann das sein?
Ja, das würde ich auch so empfinden oder empfinde ich auch so.
Also wenn ihr Lust habt, jetzt ins Theater zu gehen, macht das unbedingt. Und wenn ihr Lust habt, uns danach zu schreiben und uns mal eure Gefühle dazu wissen zu lassen, Roman auf der Bühne, dann tut das total gerne an buchclub@bildderfrau.de. Schreibt uns auch gerne alles andere, was euch so bewegt.
In der nächsten Folge am kommenden Sonntag sprechen wir dann nicht mehr übers Theater, sondern wieder über zwei Romane, die wir gelesen haben. Das eine ist Die Briefeschreiberin von Virginia Evans und das andere Buch ist Heimliche Zeilen von Claire Chambers.
Und zwischendurch verpasst auf keinen Fall unseren kleinen Literatursnack, würde ich mal sagen. Unser neues Mini-Format, den Mittwochslesetipps. Da gibt jeden Mittwoch ein Autor, eine Autorin eine Leseempfehlung ab. Ja, und erzählt uns mal, welches Buch ihn oder sie zuletzt so richtig begeistert hat.
Das wollt ihr natürlich nicht verpassen.
Deswegen, gehe ich von aus.
Deswegen klickt auf Folgen, abonnieren, Glocke, was auch immer es da bei eurem Podcast-Anbieter gibt. Damit macht ihr uns eine Freude und wir euch auch, denn damit landen wir automatisch bei euch in dem Feed.
Und wenn ihr uns noch eine Freude machen wollt, dann bewertet uns oder kommentiert diese Folge oder empfehlt einfach unseren Podcast weiter, weil Seitenweise Glück, das ist euer Bücherpodcast mit der Extraportion Leseliebe. Und weil wir Lesen so lieben, gehen wir gleich wieder zurück und versinken in den Büchern für die nächste Folge.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, liebe Dörte.
Ich dir auch, liebe Hella. Euch allen anderen auch. Wie schön, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.